Public Relations für Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung ist der Gegenstand unserer heutigen Betrachtung. Als Experte bei uns zu Gast Gerhard Matzig, leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, der für seine Artikel und Veröffentlichungen zu Architektur, Städtebau und Design vielfach ausgezeichnet wurde. Guten Tag, Herr Matzig.
Schönen guten Tag, grüß Gott.
Herr Matzig, stellen wir uns vor, ich habe mit meinem Team den ersten gewonnenen Wettbewerb realisieren dürfen. Ein tolles Projekt mit großer Strahlkraft. Jetzt möchten wir Sie bzw. Ihre Redaktion motivieren, über dieses Werk zu berichten. Was können wir tun, damit Sie sich für unser Projekt interessieren?
Als erstes würde ich Ihnen raten, also diesem Team, dem ich gratuliere, nicht davon auszugehen, dass uns Redakteure diese Nachricht, dass ein Team X in YZ realisiert, dass uns das schon genügt, um sozusagen angetriggert zu werden. Das wäre noch zu wenig, weil uns natürlich täglich eine ganze Flut an Informationen erreicht, teilweise welche Star-Architekten weltweit wo was gewonnen haben und bauen werden. Das ist normalerweise etwas, da spreche ich jetzt aber vor allem für mich. Ich kann ohnehin nur aus der Ich-Perspektive schreiben, ich kann nicht für meine gesamte Branche sprechen. Das reicht mir noch nicht. Es muss sozusagen aus dem Thema heraus etwas Mehrwert gewonnen werden. Das heißt, was wird da gebaut? Warum hat es Strahlkraft und warum könnte sich die Gesellschaft dafür interessieren, abseits der reinen Architektenschaft? Weil wir sind eben kein Medium, jetzt spreche ich für die Tageszeitung, das gewissermaßen die Chronologie der laufenden baukulturellen Ereignisse abbildet. Also die Neuigkeit, X baut in Y, jetzt Z, das allein ist für uns noch keine Nachricht, sondern es muss einen Mehrwert geben, ein Thema, das einen irgendwie jenseits des Architektonischen auch interessiert und fesselt.
Und das heißt, wenn ich mich an Sie wende, also es ist ja so, jeder darf ja an eine Redaktion seine Informationen, seine Pressemeldung schicken, das ist ja nicht verboten, dann sollte ich, wenn ich mit der Süddeutschen Kontakt aufnehme, diese Dinge berücksichtigen und herausarbeiten, dass das, was ich tue, in diesem Falle Architektur oder Städtebau, über das hinausgeht, was eigentlich die bauliche Realisierung angeht.
Ja. Also zunächst einmal, wir sind auch dankbar. Ich bin dankbar für jeden Fitzelchen an Informationen. Mich interessiert immer, was los ist. Die Frage ist nur, findet das dann schon ins Blatt? Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben aus meiner aktuellen Tätigkeit. Die letzte Architekturkritik, die ich verfasst habe, war gestern in der Süddeutschen Zeitung. Da ging es um den neuen Flagship Store von dem Fußballclub Bayern München, hier in München ein Projekt, vom Architekten Andreas Hild realisiert. Aber allein das ist jetzt etwas, was fast fertig ist, was im Dezember eröffnet wird, aber allein diesen bekannten Namen, also jetzt aus der Welt des Fußballs, Bayern München ist natürlich ein Trigger, Andreas Hild ist auch kein unbekannter Architekt, allein das hätte mich nicht interessiert, dass der einfach den Flagship Store baut, das hätte ich dem Lokalen auch gerne überlassen. Mich hat interessiert, dass das eine sehr ornamentreiche Fassade ist und da finde ich, ist das Thema schön, kommt das Ornament zurück in unsere Städte. Und da, glaube ich, holen wir auch unsere Leser besser ab, wenn die nicht Architekten sind, dass wir eben darüber diskutieren wollen, wann ist das Ornament eigentlich verschwunden aus dem Städtebau und aus der Fassadengestaltung und über welche Möglichkeiten, über welche Techniken kommt das jetzt langsam zurück. Das hat mich gepackt. Also da war Bayern München, ist angenehm, ist natürlich immer auch für uns wichtig, Einschaltquote zu haben. Andreas Hild, ein anerkannter Architekt, lohnt sich immer, sich mit dessen Werk auseinanderzusetzen. Aber das eigentliche Thema für mich war weder Bayern München noch Andreas Hild, sondern das Comeback des Ornaments. Das ist das Thema, das mich dann gepackt hat.
Sie haben gerade den Begriff Einschaltquote gewählt. Also in der gedruckten Zeitung können wir ja da so nicht von sprechen. Beziehen Sie sich auch da mit darauf, dass Ihre Sachen dann natürlich auch online erscheinen?
Ja, also da hat die neue Medienwirklichkeit, die Digitalisierung uns natürlich in eine veränderte Situation gebracht. Früher war es dem Feuilleton vollkommen egal, wer es liest, weil wir haben gar nicht gewusst, wer uns liest. Wir haben uns einfach auch so bedeutend und wichtig gefühlt und hatten natürlich schon auch noch mehr und besser die Möglichkeit, Dinge auszuleuchten, die normalerweise nicht im Rampenlicht stehen. Jetzt werden unsere Texte tatsächlich sehr genau vermessen. Also wir wissen ziemlich genau, wer liest uns wann, unter welchen Umständen, wie lange bleibt er bei dem Text, an welcher Stelle verabschiedet er sich. Und aus diesem Wissen heraus, das ist dann die Gefahr, also die würde theoretisch bestehen, dass man nur noch Dinge, die ohnehin alle anderen auch machen, und die sozusagen eine sichere Einschaltquote haben, macht, aber das macht die Süddeutsche Zeitung ganz bewusst nicht. Wir kennen unsere Daten, aber ich habe noch nie erlebt, dass auch das abseitigste Thema, das ich vorschlage, nicht ins Blatt gefunden hätte. Also da sind wir uns schon insofern treu und versuchen, die Welt insgesamt abzubilden und nicht nur das, wovon wir schon wissen, das wird gut gelesen, sondern wir machen auch Dinge mit exotischeren Hintergrund. Das heißt, ich kann jeden Feldwald- und Wiesenarchitekten und jede Feldwald- und Wiesenarchitektin auch nur ermuntern, auf die Medien zuzugehen. Im Prinzip finden wir immer alles erstmal interessant.
Ja, Sie haben gerade so schön von abseitigen Themen gesprochen, die Sie doch in die Süddeutsche bekommen haben. Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, ich habe zum Beispiel einmal über eine Garage geschrieben. Auch da ist sozusagen die Gestaltung dieser Garage, das war ein wunderbar, etwas aus Norddeutschland, ich glaube ein Architekturbüro aus Bremen, ein junges Architekturbüro hat da so eine Doppelgarage realisiert und hat die Garage so gut gemacht, dass man eigentlich auch drin wohnen kann. Und das hat mich total begeistert, einmal von den architektonischen Details und wie das gelöst wurde und dann eben, weil ich sage, die Garagen in Deutschland gehören eigentlich mit zu den Dingen, die ich gerne verbieten lassen würde, weil es im öffentlichen Raum eigentlich das Banalste und Gemeinste ist, was man sich vorstellen kann, was einem da die Fertiggaragenindustrie so vor die Türen stellt und was sich die Leute auch gerne hinstellen. Und da hat mich das, dass da jemand so viel Liebe aufwendet für ein so banales Produkt wie die Garage, das fand ich spannend. Und das war für mich das Thema, man kann mit Architektur und eine guten Gestaltung eben die Welt insgesamt einfach besser zu einem besseren Ort machen, und zwar auch bei der Garage.
Das ist ganz schön, dass Sie das sagen. Wir in dem Stadtzeit Kassel Magazin, für das ich verantwortlich bin, arbeiten mit der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen zusammen und berichten immer zum Tag der Architektur und stellen dort die Projekte vor. Und ich erinnere mich an ein Projekt, wo ein Architekt ein Gartenhaus gemacht hat. Ja, und das ist, sage ich mal, dass damit geadelt wurde, dass es beim Tag der Architektur zu sehen war. Es war eben kein Gartenhäuschen aus dem Baumarkt.
Ja. Und das finde ich extrem wichtig. Das ist für mich auch die Definition von Baukultur. In der Öffentlichkeit verhandelt werden natürlich sehr oft die Bauten von Star-Architekten, ein Begriff, den ich übrigens verabscheue und immer rausredigiere, wenn irgendein Kollege das mal reinschreibt. Sondern ich finde, die Baukultur entscheidet sich eben im Alltag und nicht bei extrem teuren Museen oder bei neuen Kirchen und dergleichen, sondern eigentlich dort, wo man in der Konkurrenz gegen Obi antritt und gegen den Gartenzaun, den es da zu kaufen gibt, gegen das Gartenhäuschen von der Stange, das halt auch so aussieht, wie es aussieht. Und dort also wäre für mich die Baukultur zu gewinnen, indem wir dem ganz normalen, banalen Alltag wieder die Aufmerksamkeit zukommen lassen. Das ist unser Lebensumfeld normalerweise. Ich bin nicht dauernd in extrem innovativen Museen, sondern ich bin manchmal in unserer Straße mit Einfamilienhäusern und frage mich, wo ist denn eigentlich hier die Gestaltung? Warum gibt es so wenig Architektur in der Welt?
Ja, das ist ein ganz schönes Beispiel. Ich erinnere mich da an die frühere deutsche Bauzeit, die DB, wo ja immer auch tolle Projekte vorgestellt worden sind, also eine Fachzeitschrift, ja, aber wo dann hinten auf der letzten oder vorletzten Seite mal die Realität abgebildet wurde mit einem Foto, was wir da draußen eigentlich alles sehen. Und das ist unser Alltag, genauso wie Sie das beschreiben. Herr Matzig, ich hätte noch eine Frage zum Thema. Also das, was Sie beschreiben, Sie interessieren sich für ein Thema, Sie brennen dafür und dann machen Sie was. Es gibt einen gesellschaftlichen Mehrwert, ja, den Sie sehen, oder einen Mehrwert, den Sie für Ihre Leserinnen und Leser sehen, die jenseits der Fachblase, sage ich mal, unterwegs ist. Und haben Sie es schon mal erlebt, dass jemand instrumentalisieren wollte aus der PR-Branche, damit Sie über ein Projekt berichten?
Da kann ich ganz stolz sagen, man wollte mich schon mal tatsächlich finanziell bestechen. Es gab einen Immobilienunternehmer in München, mehr sage ich dazu nicht. Der hat mich mal angerufen, als er mitbekommen hat, so aus meinem privaten Umfeld. Da haben wir gerade nach überlegt, ob wir ein Haus bauen oder ob wir eine Wohnung versuchen zu kaufen. Also ohnehin schon ein spannendes Unterfangen in München. Da war ich sehr auf der Suche, weil wir eigentlich nicht so viel Geld haben und da mussten wir schon irgendwie ein besonderes Projekt finden. Ich habe damals rumgefragt, auch so unter Architekten und Leute, die ich kannte, was man halt so tut als junges Paar mit Kindern. Und da hat sich ein Immobilienmensch gemeldet und hat gesagt, naja, er hat ein bestimmtes Budget für Öffentlichkeitsarbeit. Und das könne er, wenn ich jetzt bei ihm, er hat gerade da und da in der und der Anlage eine schöne Wohnung, das wäre doch was für uns und er würde mir die, ich glaube, da ging es um 150.000 Euro, würde er mir die gern billiger geben, das kann er da im anderen Etat einsparen, dafür müsse ich aber die nächsten Projekte aus seiner Factory entsprechend in der SZ groß preisen und würdigen. Also ich war eigentlich wahnsinnig stolz, weil ich dachte, hurra, jemand versucht mich zu bestechen, ich habe es geschafft. Aber natürlich habe ich dieses Ansinnen brüsk von mir gewiesen. Ich habe auch nie wieder etwas gehört von dem Menschen. Ich habe den dann auch übel beleidigt. Also sowas macht ein seriöser Journalist nicht. Das würde auch bedeuten, dass würde jemand so etwas machen oder auch nur in den Ruch kommen, irgendwie käuflich und beeinflussbar zu sein, würde das ein Berufsverbot gleichkommen. Also in meiner Branche achtet man da strengstens darauf, dass es auch nicht den Anschein gibt. Also wir haben in der SZ speziell sehr, sehr harte Compliance-Regeln. Wir sind nicht käuflich, wir sind nicht beeinflussbar oder versuchen es nach Möglichkeit zu sein. Also natürlich interessiert man sich für das eine oder andere Thema aus persönlicher Neigung vielleicht mehr. Vielleicht findet man den einen oder anderen Bauherrn interessanter oder die eine oder andere Architektin, aber im Prinzip versuchen wir wirklich vorurteilsfrei, seriös unseren Job zu machen, denn davon leben wir.
Ja, eine andere Realität, die wir erleben, ist ja durchaus die, dass auch also jede Tageszeitung ist auch ein Wirtschaftsprodukt, ja. Und man muss irgendwie, ja, auch man muss es finanzieren können. Und es ist ja eine Illusion zu glauben, dass die Abonnenten eine Zeitung finanzieren würden, ne? Also ich erinnere mich da an einen Workshop mit Peter Linden, der mal Kollege von Ihnen war und der uns damals gesagt hatte, naja, die Süddeutsche, eine Ausgabe für einen Tag, die müsste, wenn überhaupt keine Werbung in dem Heft wäre, 12 bis 13 Euro kosten. Ja? Damit das kostendeckend sozusagen ist.
Ja.
Und jetzt stehen, also das ist jetzt nicht, das geht ja nicht Sie als Redaktion an, Sie haben diese redaktionelle Unabhängigkeit, ja, die auch grundgesetzlich ja festgelegt ist, alles ganz wunderbar, die Verlage stehen trotzdem heute unter einem riesigen Druck, es gibt noch keine vernünftigen Erlösmodelle für Online-Journalismus und so weiter und so weiter, ist das etwas, was in Ihre Arbeit auch, sage ich mal, hineinspielt?
Tut es schon, aber ich kann Ihnen ein wunderbares Beispiel dafür nennen, wie sehr wir uns dagegen stemmen. Ich habe vor 3 oder 4 Wochen einen Artikel veröffentlicht, ich schreibe auch über Design oder über lebensweltliche Themen. Da ging es um das zeitgenössische Autodesign und für mich war der Anlass der neue BMW 4er. Der hat diese sogenannte Monsterniere, einen Grill, der nicht mehr von dieser Welt ist, Scheunentor groß. Und ich habe daran thematisiert, warum uns Autos immer mehr mit Fratzen begegnen, als wollten sie uns erschrecken. Autos sehen immer aggressiver aus. Es gibt dazu auch sogar Designstudien, wie die Autoindustrie die Aggressivität sozusagen zum Thema ihres Designs und ihrer Ästhetik macht. Und da bin ich sehr über BMW hergezogen, kurz vor dem Start, also Verkaufsstart von dem neuen 4er BMW. Und was ich nicht wusste, der Tag, an dem dieser Artikel groß im Feuilleton abgedruckt wurde, mit riesigem Bild von dieser Monsterniere und dem Titel Schnauze und wirklich völligen Beleidigungen BMW gegenüber. Sie würden kleine Schulkinder erschrecken wollen und sie würden eine Gesellschaft abbilden, die sich am Rande eines Bürgerkriegs wähnt. Also da stand schon einiges drin an Verbalinjurien und an Kritiker austeilen. Genau an dem Tag, an dem dieser Artikel in der SZ erschien, tagte der BMW-Vorstand, das wusste ich nicht, aber ab 8 Uhr in der Früh stand bei meinem Chefredakteur das Telefon nicht mehr still und da wollte BMW tatsächlich Druck ausüben. Die haben gesagt, unsere Interessen sind hier betroffen, das ist verkaufsschädigend, Sie müssen also mit dem Redakteur, der das diesen Unsinn geschrieben hat, müssen Sie hart ins Gericht gehen. Und da stand schon ein bisschen im Raum, so wir sind ja auch übrigens Anzeigenkunden von der SZ und wir haben gerade eine Kampagne in der SZ, das könnte man ja machen oder auch nicht. Also wurde mir das erzählt, aber im Ergebnis, und das ist jetzt die Pointe, hat mich am nächsten Tag mein Chefredakteur angerufen, mir sehr freundlich zu diesem Artikel gratuliert und gesagt, das Entscheidende ist, dass da nichts Falsches drin steht und er würde diesen Artikel natürlich wieder abdrucken, denn wir lassen uns nicht von einem Anzeigenkunden irgendwie ins Eck schieben, wir lassen uns eben dann nicht beeinflussen. Das fand ich eine wunderbare Geste und das hat mir das Vertrauen in unsere Chefredaktion auch absolut vermittelt. Wir versuchen da wirklich dagegen zu halten. Dass unser Anzeigenchef an dem Tag geweint hat, ist natürlich auch eine Tatsache.
Ja, Herr Matzig, wir begeben uns, sage ich mal, auf die Zielgerade unseres Gesprächs für diesen Tag heute. Ich würde ganz gerne nochmal nachfragen, wie Sie die Zukunft dessen einschätzen, was wir so gerne Qualitätsjournalismus nennen und der ja Teil dessen ist, was sich die Gründungsväter und die wenigen Gründungsmütter des Grundgesetzes vorgestellt haben. In diesen Zeiten, wo wir digital gehen, wo Journalistinnen und Journalisten die berühmte Gatekeeper-Funktion verloren haben durch Blogs, durch die sozialen Netzwerke. Und wie geht eine Redaktion wie die Süddeutsche mit diesen Herausforderungen um?
Also gerade wir setzen bedingungslos auf Qualitätsjournalismus. Das ist das Produkt, das wir verkaufen können. Davon leben wir. Und wir glauben auch nicht, wir sind da gar nicht so pessimistisch, dass sich dieser Qualitätsjournalismus irgendwie auflösen würde. Durch die Digitalisierung, auch das gehört natürlich schon zu unserer Strategie, also wir sind zunehmend ein digitales Medienhaus, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Das heißt nicht, dass sich Print erledigt haben wird, aber es wird natürlich nicht mehr zum alleinigen Medium und die digitalen Formen werden zunehmend an Bedeutung gewinnen, übrigens auch für das Geschäftsmodell, denn inzwischen kann man durchaus auch im digitalen Bereich Geld verdienen, auch als Redaktion. Wir glauben, dass die Qualitätsmedien auch sogar profitieren von dem neuen Wirrwarr und vielen neuen Formen und der tendenziellen Offenheit natürlich im digitalen Raum für jede Form von Meinung, weil je mehr Chaos dort herrscht und je mehr Unseriöses es auch gibt, desto stärker ist auch das Bedürfnis der Menschen nach Medien, auf die sie sich verlassen können, weil sie damit gute Erfahrungen gemacht haben. Also wir verteidigen diesen Begriff des Qualitätsjournalismus und glauben auch, dass er eine gute Zukunft hat. Übrigens war Journalismus immer schon ein ungeschützter Begriff. Und ich habe auch überhaupt nichts gegen Blogger und Influencer und Laienkritik, solange ich in der Lage bin, meine Stimme zu erheben und niemand verbietet mir das und ich ein Publikum habe. Denn das muss ich natürlich erreichen, solange ist mir um meinen Beruf auch gar nicht bange. Ich gucke da eigentlich fast optimistisch in die Zukunft.
Ja, wunderbar. Das ist ein wunderbares Schlusswort für dieses Interview, was wir jetzt geführt haben. Gerhard Matzig, leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung, war bei uns zu Gast. Herr Matzig, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Ich danke Ihnen, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.